Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Soll ich dir meine Macht demonstrieren?
Maximilian, die Hexe verliert hier beim Erwachen, also bevor ihr Astralleib in Dahlia fährt. Ihre Dame aus der Bauchhöhle. Ja, das muss man natürlich hören. Ha? Flatsch. Ja, und dann kommt der Sound von verbrutzelnden Schleimhäuten, nicht wahr, Schall? Also Dahlia fährt nach dem Erwachen von den Toten, nein, Quatsch, Elena fährt nach dem Erwachen von den Toten in Dahlia. Ja, sie dürstet nach Rache, das ist die lang ersehnte Rache der zu Tode gequälten und gefolterten Hexe. Ja, sie will erkennen, Schöpfer Monika, das Antin, was ihr angetan wurde. Also nochmal, von sonst ihr meine Macht demonstrieren. Herr Schall, Maximilian.
Horror im Theater. Jörg Buttgereit hat wieder zugeschlagen mit einem Stück über einen Horrorfilm Geräuschemacher. Wir reden gleich mit ihm selbst. Und die Deutschen und die Bäume, die Räumungs- und Gewaltszenen im Hambacher Forst rühren an eine lange gepflegte Vorstellung, auch vom Kulturmotiv Wald. Das Thema hier im Kompressor. Mit Max Oppel im Studio. Ich grüße Sie. Hallo zusammen. Im Hambacher Forst findet in diesen Tagen mal wieder ein Kulturkampf statt. Kohleindustrie gegen Baumhausbewohner, Polizei gegen unbeugsame Waldliebhaber. Der Widerstand ist beträchtlich und die Solidarität der Demonstranten reicht weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Das hängt bei vielen sicher auch zusammen mit der starken kulturellen Verbundenheit mit dem Wald. Wer Bäume roden will, der vergreift sich dann eben auch an einem Kulturgut, einem Identifikationsraum. Und was den genau ausmacht, das will ich mit Viktoria Omersbach besprechen, die ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Frau Omersbach, wenn Sie diese Bilder vom Protest im Hambacher Forst sehen, was löst das in Ihnen aus?
Ja, ich wundere mich überhaupt nicht, denn der Wald war immer schon ein Ort von hoher gesellschaftlicher Resonanz und von großen Emotionen. Dass da gerade die Fronten aufeinander krachen, das ist ja auch eigentlich nichts Neues in der Geschichte des Waldes. Das war immer schon ein Ort von Konflikten auch.
Mhm. Die Rollen scheinen ja recht klar verteilt, die edle, schützenswerte Natur gegen die böse Industrie. Aber ganz so einfach ist es auch nicht, oder?
Ja, wir wollen im Wald immer das Gute, Wahre, Echte suchen, die die Natur und uns mit der Natur verbinden in diesem Raum. Aber das ist natürlich schon seit vielen Hunderten von Jahren gar nicht mehr die Wirklichkeit. Also der Wald wurde ja schon lange, lange gerodet und in früheren Zeiten viel weniger geschützt als heute. Also da muss man ein bisschen differenzieren, wenn man sagt, dass wir die letzten wahren Urwälder oder so jetzt noch schützen und bewahren wollen. Die gibt es leider schon lange nicht mehr.
Also wir sitzen sozusagen im romantisierten Bild auf, auch heute noch?
Ja, wir wünschen uns, dass der Ort immer noch die wahre, echte Natur für uns bietet, in der wir glücklich sein können, in der wir die gute Luft genießen können und die Ruhe und die Einsamkeit.
Und woher kommt diese offensichtlich starke, auch emotionale Verbindung mit dem Wald? Denn ganz früher war er ja auch durchaus ein Ort der Gefahren.
Ja, der Wald war immer lieblich und schaurig zugleich, wie im Märchen. Und das Liebliche ist das, was wir heute finden. Früher war das Schaurige eigentlich im Vordergrund. Es ging ja auch niemand freiwillig in den Wald. Man hat da seine Ressourcen gefunden, die also das Überleben sicherten, nämlich die Brennstoffe für die Heizung und Nahrung und so weiter. Und heute sucht man eben die Erholung im Wald, das, was wir im Laufe der Industrialisierung verloren haben und als Städter seit der Romantik im Wald finden.
Und was ist da passiert? Also, dass diese Gefahren wegfielen und offensichtlich die Romantik sich da ihren Platz gesucht hat?
Ja, dadurch, dass immer mehr Menschen in der Stadt lebten und den Wald so als Verlustraum im Herzen mit sich rumtrugen, wurde er eigentlich immer lieblicher und mit größerer Sehnsucht dann belegt. Und das hat natürlich auch mit Eskapismus zu tun seit der Romantik, dass wir also seit den Wandervogelbewegungen nach draußen gegangen sind, um uns neu zu verbinden mit der Natur und in dem Wald so einen Fluchtort gesucht haben. Und Rückzug in den Wald war übrigens in Krisenzeiten immer was ganz Typisches. Also das ist auch eine Konstante eigentlich über die Jahrhunderte, dass wir uns so eine Art identitätsstiftendes Motiv immer im Wald suchen.
Also würden Sie sagen, auch jetzt stecken wir in so einer Krisenzeit, wo man eskapistisch motiviert eigentlich den Wald dann schützen will?
Ja, ich denke schon. Also auch diese Klimapolitik bewegt einfach viele Menschen zu Recht natürlich. Und dass also für den Braunkohletagebau da die Bäume abgeholzt werden, das ist natürlich im krassen Widerspruch zu dem, wie die Menschen sich Politik und Wirtschaftspolitik wünschen.
Das klingt ja auch nach einem durchaus handfesten Argument. Aber Sie meinen, dass trotzdem da in den Köpfen also die Romantisierung, die Idealisierung des Waldes weiterhin drinsteckt?
Ja, vielleicht noch was Früheres als die Romantik, nämlich die Vorstellung, dass wir in den ganz alten Zeiten als Germanen sozusagen noch im Wald so eine Art Allmende auch gesehen haben. Also dass der Wald uns allen eigentlich auch gehört. Obwohl das natürlich nicht so ist. Also das wurde ja auch früher schon hart bestraft, jede Form von Wilderei im Wald. Aber trotzdem ist das noch so ein bisschen in unseren Köpfen drin. Also niemand würde ja auch auf die Idee kommen zum Beispiel, dass man, wenn man Abwurfstangen aufsammelt, also Geweihteile, dass man sich da mit der Wilderei schuldig macht und dass das also im Strafgesetzbuch schon als Tatbestand aufgeführt ist.
Also Robin Hood hat auf jeden Fall immer die Sympathien gehabt. Vielleicht
ja.
Auch die Guerillas, die sich im Wald verschanzen.
Ja, das hat so eine Art Robin Hood-Romantik, ja, dass die Menschen versuchen, sich das da zu holen, was ihnen sonst vielleicht auch irgendwie versagt wird.
Viktoria Omersbach, Autorin des Buches Im Wald, da sind die Räuber, eine Kulturgeschichte des Waldes. Danke für diese Einordnung.
Ich danke Ihnen.
Tiere, die im Zoo leben müssen, das ist doch gemein, hat meine 8-jährige Tochter neulich zu mir gesagt. Und mir kam dann auch mein Argument, dass man dafür die Tiere ja auch hier sehen kann, irgendwie schwach vor, weil ein Löwe eben nach Afrika gehört und nicht nach Eberswalde. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dann sind ja auch botanische Gärten das Ergebnis von Kolonisierung, von Ausbeutung ökonomischer. Nur, dass es eben um Pflanzen geht. Und das Projekt Florafilia, das heute in der Akademie der Künste der Welt in Köln eröffnet, betrachtet botanische Gärten eben unter ökonomischen, aber auch unter feministischen und Migrationskontexten. Und darüber sprechen wir mit Kuratorin Aneta Rostkowska. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Frau Rostkowska, ein botanischer Garten, das ist ja eigentlich was sehr Friedliches und Pflanzen haben ja auch eigentlich kein Heimweh. Also warum soll ich mir eigentlich über den Kontext der Entstehung Gedanken machen?
Ja, genau. Also botanische Gärten sind für uns diese Orte, wo wir Pflanzen bewundern können, diese Orte von sinnlicher Erfahrung. Aber wenn wir die Sache genau untersuchen, dann was wir entdecken, ist, dass botanische Gärten eigentlich auch Instrumente von Kolonisierungsprozesse waren. Also natürlich, botanische Gärten haben schon früher existiert, auch vor Kolonisation, aber danach wurden zum Beispiel Pflanzen aus den Kolonien in den botanischen Gärten transportiert und da wurden sie untersucht. Also botanische Gärten waren auch Orte von Wissenschaft, Wissenschaft über Pflanzen. Botaniker haben da gearbeitet und dann haben sie Experimente durchgeführt und zum Beispiel die verbesserte Versionen von Pflanzen wurden dann in den Kolonien eingepflanzt. Zum Beispiel im Botanischen Garten in Amsterdam befindet sich noch eine Kaffeepflanze, die, man kann sagen, dass es eine Mutter von allen Kaffeeplantagen in Indonesien ist. Man kann schon sehen, dass botanische Gärten eine wichtige Rolle in Kolonisierungsprozessen gespielt haben.
Und das ist dann in erster Linie eine ökologische Problematik, die Sie da ansprechen?
Ja, also ich glaube, diese ganze Geschichte ist dem breiteren Publikum nicht bekannt. Und einige Gärten bemühen sich, sie versuchen Forschung durchzuführen, sie versuchen Wissenschaftler einzuladen, um diese Geschichten nachzuforschen. Aber eigentlich sehr oft sind die Besucher nicht mit, also es gibt keine Informationen über diese Geschichte. Ja? Und das ist eine von unseren Zielen ist, dass diese Inhalte dem breiteren Publikum zugänglich machen.
Und genau wie machen Sie das? Also was stellen Sie aus?
Wir haben ein paar Kunstwerke in der Ausstellung, die sich direkt mit diesem Thema beschäftigen. Zum Beispiel zeigen wir ein Kunstwerk von Alberto Barraia. Das ist ein Herbarium von künstlichen Pflanzen. Und was der Künstler da macht, setzt sich mit der Figur des Botanikers auseinander, des Botanikers und des Reisenden, Botaniker auf Expedition. Und was der Künstler macht, das ist eine gewisse Nachahmung oder Parodie von so einer Figur, führt Expeditionen durch. Und er sammelt Pflanzen und er arrangiert diese Pflanzen dann in Herbariums. Aber was er sammelt, sind künstliche Pflanzen. Also sein Ziel ist, alle künstlichen Pflanzen taxonomisch zu klassifizieren. Also das ist ein ziemlich spielerisches Projekt, lustiges Projekt, aber er hat auch einen ernsthaften Hintergrund.
Mhm. Indem Sie die Hintergründe kenntlich machen, klar, also zum Beispiel auch der Migrationskontext einer Pflanze, das ist auf jeden Fall interessant. Inwiefern kommt da der Feminismus ins Spiel? Denn Sie haben das ja auch als feministische Untersuchung deklariert.
Genau, also wir haben eine sehr schöne Skulptur von amerikanischen Künstlerin Candice Lean. Und das ist eine Figur von einer Blume. Und diese Blume emittiert einen ganz besonderen Duft. Und das ist ein Duft von den Pflanzen, die Frauen in der vergangenen Zeit zur Abtreibung benutzt haben. Also das ist ziemlich, ja, also ziemlich ernsthaftes Kunstwerk, das sich mit diesem Thema von Kontrolle über eigenen Körper auseinandersetzt und wie Frauen Pflanzen benutzt haben, um diese Kontrolle zu übernehmen. Aha. Also, und sehr oft waren das zum Beispiel Frauen, die Sklaven waren und sie wollten keine Kinder in der Sklaverei haben. Die Künstlerin hat seine ganze Forschung gemacht und es gibt ganz viele Pflanzen, die zu diesem Zweck benutzt worden sind und sie hat für seine spezielle Duft hergestellt. Und ja, also, dieser Duft kann man im Ausstellungsraum erfahren.
Ja, weniger Duft als Gift, ne, letztlich dann, was man dafür benutzt.
Ja, genau. Also einige von diesen Pflanzen waren auch gefährlich und für das Leben von den Frauen, was auch zeigt, wie dass die Frauen sehr determiniert waren.
Sind es also letztlich eben auch moralische Fragen, um die sich die Ausstellung hauptsächlich dreht?
Ja, bestimmt. Also es geht auch um, zum Beispiel, wir haben ein sehr interessantes Video in der Ausstellung von Judith Westerwelt, The Remnant. Und das ist ein Film über eine Hecke aus wilden Mandelbäumen. Und diese Hecke wurde von den niederländischen Kolonisatoren gepflanzt in Kapstadt. Und das Ziel war, die einheimischen Stämme der Kokoi und San daran zu hindern, das Wicht der Kolonisten zu stehlen. Also das ist sozusagen der Baum wurde in dem Kolonisierungsprozess benutzt. Ja? Und das ist natürlich auch eine moralische Frage. Also das ist nicht mehr ein unschuldiger Baum. Ja? Und der Reste von diesem Baum befinden sich im Botanischen Garten in Kapstadt. Und dieser Garten wurde auch von den niederländischen Kolonisten gegründet.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann ja, kann ich mir auch denken, dass wenn man diese Ausstellung Floraphilia erlebt hat, dann den eigenen Garten vielleicht gar nicht mehr oder den botanischen Garten der Stadt gar nicht mehr als so unschuldig schön wahrnehmen kann. Ist das so?
Ja, genau. Das ist eine von unseren Zielen. Aber natürlich, wir werden trotzdem botanische Gärten besuchen, weil sie sehr schöne Orte sind. Aber ich glaube, man gewinnt eine gewisse Tiefe hier. Also man kann Pflanzen, die da gesammelt werden, auch als Archive betrachten. Ja? Jede von diesen Pflanzen hat eigentlich eine Geschichte und kommt aus einem besonderen Land und ist in besonderen Situationen nach Europa zum Beispiel gelangt und so weiter. Also diese Tiefe möchten wir hier erreichen. Also nicht nur so eine oberflächliche Erfahrung von der Schönheit.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass man natürlich dann andere Verbindungen sieht, weil ja auch natürlich so schon klar ist, dass durch Firmen wie Monsanto oder Chemie wie Glyphosat oder DDT natürlich Pflanzen in großem Maß betroffen sind, aber die sind eben nicht die im eigenen Garten stehen. Frau Roskowska, Sie sind ja selber leidenschaftliche Gärtnerin, habe ich in meiner Vorbereitung gelesen. Ist das nicht auch ein bisschen schade, wenn Sie jetzt Ihr eigenes Hobby dann nicht mehr so unbefangen angehen können?
Ja, also zum Beispiel durch dieses Projekt von Alberto Baraya habe ich mir die Frage gestellt, ist das wirklich so ökologisch? Ich habe so einen Balkongarten, ja, ist das wirklich so ökologisch, seinen Garten zu haben? Weil zum Beispiel man benutzt sehr viel Wasser, um das zu bewassern, ja, und man benutzt sehr viele Ressourcen, also es ist nicht nur eine Pflanze, man muss auch eine gewisse günstige Umgebung für diese Pflanze schaffen. Und hier verbraucht man sehr viele Ressourcen. Und dann vielleicht sind künstliche Pflanzen, obwohl sie aus Plastik sind, eigentlich besser. Ja?
Eben, also dann verbrauchen sie wieder Öl dafür. So.
Genau, also ja. da kann man eine Pflanze jahrelang aufbewahren, ja, aber dann die produziert dann keinen Sauerstoff. Aber Man kann hier ziemlich interessante Diskussionen führen. Wir haben auch ein Projekt, das ein ökologisches Projekt ist, das basiert auf Recycling. Eine Künstlerin hat für uns eine ganze Kollektion von T-Shirts und Hoodies entworfen und die haben Stichwörter, die sich auf ökologische Themen beziehen, politische Themen. Also ich bin hier im Studio in einer Hoodie, Classes, Order, Species. Und das ist so ein marxistischer Satz. Ja, und wir werden diese T-Shirts während der Ausstellungszeit verkaufen.
Die Verflechtungen von Botanik, Ökonomie, Ökologie, Kolonialismus. Die Ausstellung Flora Filia öffnet heute in Köln und das war Kuratorin Aneta Roskowska. Vielen Dank.
Danke.
Einen blutigen Mord klanglich zum Höhepunkt zu treiben, indem man kunstvoll ein Messer in einen Kohlkopf bohrt. Das ist ein Szenario ganz nach dem Geschmack von Splatterfilmregisseur und Kompressorfilmkritiker Jörg Buttgereit. Sein neues Theaterstück am Schauspielhaus Dortmund im Studio Hört dich niemand schreien widmet sich jetzt mal der klanglichen Seite des Horrorfilms. Da geht es um einen zart beseiteten Geräuschemacher, der einen Metzelfilm nachvertonen soll. Hallo Jörg Buttgereit.
Hallo.
Ja, warum denn ein Geräuschemacher? Das ist ja schließlich ein Theaterstück und kein Hörspiel.
Stimmt. Ja. Und man sieht auch gar keine Filmausschnitte, trotzdem es um Film geht. Also diese Synchronebene von Horrorfilmen, bei mir geht es jetzt speziell um den Giallo, also diesen italienischen Schlitzerfilm. Diese Tonebenen sind natürlich lustig, weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, das oft so Einstiche in den Körper mit Kohlköpfen und so wunderbar dargestellt werden.
Und das sieht man dann,
können.
Wie der Kohlkopf malträtiert wird?
Das sieht man. Man hat sozusagen vor den Augen die Schauspieler, die sich abmühen, einen Filmton entstehen zu lassen, der sich auch wirklich wie ein Filmton anhört. Aber man sieht tatsächlich, dass die da auf Kohl einhacken oder eben Tomaten in den Mixer werfen. Wirsingkohl hat sich übrigens als der absolute Favorit
Warum?
In den sechswöchigen Proben rausgestellt. Also das hat viel mit so Luft zwischen den Blättern und der Feuchtigkeit und der Frische des Kohls zu tun, haben wir festgestellt.
Ich hoffe, man kann ihn noch essen danach, weil das ist ja gemein irgendwie, ne? Gewalt gegen Gemüse ist auch nicht in Ordnung.
Nee. Also wir haben tatsächlich danach das Gemüse immer eingesammelt und dann gekocht. Die erste Zeit war es immer noch zu warm für einen Topf, aber jetzt geht's langsam.
Und der Wirsing macht ja noch anderweitig Geräusche, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Schöpfen Sie denn aus Ihren eigenen Erfahrungen? Schließlich sind Sie ja auch Hörspielautor.
Ja, natürlich. Obwohl beim Hörspiel man ja immer mehr auf Konserven zurückgreift. Also hier ist die Herausforderung ja wirklich, den Leuten eine möglichst perfekte Tonspur zu liefern und sie dabei gleichzeitig auch diese Ebene zu dekonstruieren, indem man sieht, wie banal das gemacht wird, ne?
Also die Brüche sozusagen sichtbar zu machen. Es scheint in diesem Stück ja auch um Kritik am Horrorgenre zu gehen. Hören wir mal kurz in einen Probenausschnitt rein.
Auch die deutliche akustische Untermalung, die Todesschreie, das Schmatzen beim Schlagen tiefer Wunden oder lautes Knacken von Knochen können unter dem Begriff detailliert selbstzweckhafte Gewalthandlungen subsumiert werden.
Ich wollte eigentlich nicht in irgendetwas Illegales hineingezogen werden.
Und es ist dir nicht nur peinlich, deine perverse Lust kommerziell auszuschlachten.
Also ich kann mich nicht erwehren, dass ich in dieser Szene irgendwie das alter Ego des Jörg Buttgereit auch sehe. Ist das so?
Genau, ich bin ja auch so ein missverstandener Künstler wie in diesem Stück der Regisseur mit dem Namen Dario Vinestone.
Das ist schon mal geklärt. Aber nicht geklärt haben wir, wieso.
Der Text, den wir da gerade gehört haben, das ist auch ein O-Ton aus einer Beurteilung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zu einem wunderbaren Dario Argento-Film. Also das sind oft Originalzitate, die auch nicht einfach zu sprechen sind für Schauspieler. Also die stöhnen immer unter dem Amtsdeutsch.
Ja, Amtsdeutsch. Und das Ganze kommt mir jetzt auch nicht Spanisch, sondern Italienisch vor. Jetzt haben wir schon den Giallo-Film gehört und den Argento. Nun müssen wir wissen, worum handelt es sich.
Also es geht tatsächlich um einen Deutschen. Also früher, diese italienischen Filme sind oft in Koproduktion mit Deutschland entstanden. Suspiria von Dario Argento ist in München gedreht. Also wir haben diesen deutschen Sounddesigner, diesen Klangkünstler, der nach Italien geschickt wird, trotzdem er eigentlich Spezialist für Tierfilme ist. Und der hat also arge Bedenken bei diesem Stoff und kann eigentlich auch nicht hingucken. Und eigentlich habe ich während des Stückes festgestellt, dass das eine Komödie ist. Also wir haben viel gelacht und wir lachen auch immer noch. Allerdings gibt es auf der Tonspur hört sich's manchmal grausig an, aber also ich kann darüber lachen, wenn die Leute da an Kohl stechen und sich das toll anhört und gruselig. Und
doch ist das ein Stück ab 18.
Ja, weil die, wie sagt man, explicit lyrics, man hat diesen Aufkleber oft auf Rap-Platten oder auf Death-Metal-Platten, dass eine Erwachsenensprache ist, die da zum Teil gesprochen wird. Und in den Filmen passieren ja auch grausame Sachen. Und da wir die nicht sehen können, ist der Regisseur immer dabei, genau zu erklären, welche abscheuliche Mordwaffe in welche Körperöffnung jetzt gerade eindringt. Und da hat die Dramaturgieabteilung vom Theater Dortmund doch gesagt, komm, eigentlich ist doch auch ab 18 Werbung. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig, weil ich auch immer gerne jüngere Leute in meinen Stücken habe, weil ja meine Aufgabe ja so ein bisschen darin besteht, so die Leute wie mich, die nicht mit Theater, sondern eher mit schlimmen Horrorfilmen sozialisiert wurden, ins Theater zu bringen.
Das gelingt ja vielleicht trotzdem. Jedenfalls Appetit haben sie uns auf jeden Fall gemacht. Jörg Buttgereit, unser neues Stück im Studio Hört dich niemand schreien am Schauspielhaus Dortmund. Am Sonntag ist dann die Premiere eben ab 18 und außerdem auch schon ausverkauft. Vielen Dank, Jörg.
Bitte, bitte.
Viel Spaß dabei.
Tschüss.
Das digitale deutsche Frauenarchiv ist ganz frisch online gegangen. Damit werden analoge Bestände aus feministischen Bibliotheken und Dokumentationsstellen verfügbar. Und dazu gibt es morgen in Berlin eine feministische Sommeruni, Workshops, Seminare, Vorträge über die Geschichte der Frauen- und Lesbenbewegungen. Und uns hier im Kompressor ist da im Programm eine Filmvorführung besonders aufgefallen. Gezeigt wird die DEFA-Produktion Das Fahrrad von 1982. Ein Film über die Situation einer alleinerziehenden Mutter in der DDR in Anwesenheit von Regisseurin Evelyn Schmidt, und die ist jetzt im Studio. Willkommen.
Hallo, da bin ich, ja.
Evelyn Schmidt, Das Fahrrad im Programm der feministischen Sommeruni, noch dazu unter der Rubrik Vorbilder. Wie feministisch ist denn Ihr Film?
Im Nachhinein ist der Film gut einzuordnen, und da Frauenfilm, das ist auch immer lange Zeit gelaufen, weil Problemfilm hört sich nicht gut an, Genre, Komödie, Drama geht auch nicht richtig, aber Frauenfilm ist inzwischen ein eigenes Genre geworden. Und da ist der Film historisch ganz gut untergebracht.
Dass man ihn damals nicht so eingeordnet hat, das hat sicher eben auch was mit der Situation zu tun. Vielleicht, damit man den Inhalt kurz mitbekommt, wegen Geldproblemen meldet eine alleinerziehende Mutter ihr Fahrrad als gestohlen und wird dann wegen Versicherungsbetrug angeklagt. Und letztlich scheitert sie auch an den gesellschaftlichen Moralvorstellungen, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf.
Ja, das stimmt. Erzählt indirekt wird aber eine Schere zwischen Ober- und Unterschicht, die in der Zeit nicht so spruchbar war. Also ein Auseinanderdriften der oberen und der unteren, der Parteiebene und der Arbeiterebene. Die Schere wurde immer größer, und für die, die am Rande blieben, war kein Platz mehr in der Gesellschaft. Also eine Art von Asozialität machte sich breit und wurde dementsprechend auch geahndet.
Aber es geht ja auch um die faktische Benachteiligung von Frauen in der DDR, obwohl die ja von Staats wegen gar nicht existieren durfte, weil man ja die Gleichstellung propagierte. Ne?
Nein, wir hatten vom Gefühl, waren wir total gleichberechtigt, weil die Frauen genauso arbeiteten wie die Männer, die Kinder gut untergebracht waren. Aber damit waren die Probleme ja nicht vom Tisch. Und alleinstehende Frauen hatten enorme Schwierigkeiten, sozusagen ihre eigenen Träume, Wünsche zu entwickeln, weil sie natürlich aufgerieben wurden mit Kindererziehung und mit den existenziellen Problemen, was einfach das Geld war.
Aber Sie sagen ja, die Kinder waren untergebracht. Inwiefern wurden sie dann aufgerieben?
Da es einfach zu wenig Geld zum Leben gab. Die Frauen wurden auch schlechter bezahlt, obwohl sie Meister waren, obwohl sie Brigaden leiteten, in Kollektiven auch aufgehoben waren.
Also doch keine Gleichberechtigung, ne?
Ja, nur wir haben es nicht so formuliert. Wir waren uns das nicht bewusst, wir hielten das für normal, dass die Frauen mehr arbeiten müssen und in den Funktionen nicht so einsteigen könnten, um Leitungstätigkeit zum Beispiel auszuführen, ne?
Das haben Sie ja selber auch erfahren bei der DEFA, da waren Sie eine von sehr wenigen Regisseurinnen.
Von 3 Regisseuren zu meiner Zeit, es war nie mehr. Es gab ab und zu mal eine über die Jahre. Von den rund 33 festangestellten Regisseuren gab es zu meiner Zeit 3 Frauen.
Das spricht ja auch für sich, also es war nicht unbedingt erwünscht vermutlich, eben Frauen in diesem Bereich zu haben.
Es war komplizierter, weil ich will gar nicht sagen, dass es nicht erwünscht wurde. Als ich kam sozusagen an die DEFA, war man schon froh, dass eine Frau da ist. Aber die normale Auslese in der DEFA oder wer dort arbeiten durfte, hat sich anders entwickelt, und zwar über die Generationen hinweg. Wir waren festangestellt, es ist keiner frühzeitig ausgeschieden und die nachrückende Generation kam einfach nicht zum Filmemachen. Die wurde dann 40 Jahre alt, um den ersten Film zu machen, was eine ungesunde Entwicklung war. Mhm. Und na gut, dann waren eben ein paar Frauen dabei. Und mit drei Frauen, weiß ich doch von unserem damaligen Generaldirektor, hat er gesagt, die reichen ihm.
Also es waren mehr strukturelle Probleme? Mehr,
ja, strukturelle Generationsprobleme. Mhm. Und Frauen sind nachgewachsen. Kolleginnen, die mit dem Studium fertig waren und eben nie zur DEFA gekommen sind.
Es gab ja durchaus auch Männer, die sich Frauenfiguren gewidmet haben, also die bekanntesten Filme Solo Sunny oder auch Paul und Paula, also wo starke Frauen vorkamen. Das waren aber eben Männer, die diese Filme gedreht haben. Konrad Wolf, Wolfgang Kohlhase als Drehbuchautor. Hat Ihnen da was gefehlt in diesen Filmen, wo diese Frauen eben als starke Charaktere abgebildet wurden?
Ja, ich ergänze, Egon Günther war noch ein großes Vorbild mit Der Dritte und Jutta Hoffmann und eben die Angelika Domröse in Heiner Karos Film. Die Frauen waren anders. Die von den Männern dargestellt wurden, waren tolle Frauen, tolle Schauspielerinnen, aber sie entsprachen natürlich einem Männerbild, dem Wunschtraum, wie eine Frau zu sein hat. Schön, ein bisschen frech, mutig, alles das, was ich mit meinem Film mit dem Fahrrad anders gesehen habe. Der Typ Frau war ein anderer und die Problematik war ein anderer.
Und würden Sie sagen, es war eben nicht so real wie Ihre Problematik, die Sie dargestellt haben?
Na, es war auch real. War auch real, aber es fehlte einfach das Gegengewicht. Die Frauensicht fehlte dazu. Mit den Frauenproblemen, die wir damals schon gesehen haben, was das Existenzielle angeht.
Also Ihre Filmografie endet dann ja 1991. Würden Sie sagen, das hatte auch damit zu tun oder hatte es mit der Wende zu tun?
Ja, es hatte doch mit der Wende zu tun. Das DEFA-Studio lebte vom Volkseigentum, also produziert mit dem Steuergeld aus der DDR. Und als damit dann Schluss war und das gesamte Sponsoring durch den Staat wegfiel, fiel unsere Arbeitsgrundlage weg. Das Studio ist an die Treuhand verkauft. Wir hatten keinerlei Rechte an unseren Filmen. Und der Neueinstieg in die bundesdeutsche Filmwirtschaft ist den meisten nicht mehr gelungen.
Sie waren ja im Grunde eine Pionierin, kann man sagen, damals auf diesem Gebiet, um diese Art Film zu machen. Das wird offenbar jetzt heute eher erkannt als damals. Jedenfalls ist das Fahrrad wiederentdeckt worden in den letzten Jahren. Der Film lief ja auch bei einer DEFA-Retrospektive im MoMA in New York, also wirklich ein ganz prominenter und ganz weit entfernter Stelle. Was würden Sie sagen, ist bis heute ebenso aktuell an dem Film?
Ja, er erscheint immer wieder in Wellen. Und da habe ich festgestellt, da muss ja irgendwas dran sein, was universaler ist als vielleicht eine DDR-Problematik. Und das ist der mühsame, glaube ich, lange Kampf der Frau um Akzeptanz mit ihren Sachen. Aber dahinter steht tatsächlich die Geschichte zwischen Arm und Reich, haben und nicht haben. Und die, weiß ich, ist nach wie vor aktuell. Also die Frage, wie komme ich zurecht in dieser Welt, was soll ich hier in dieser Welt, dem Kind am Hacken und mit dem, was ich noch will, mit eigenen Wünschen und Träumen, dass das Thema so schnell nicht zu Ende ist.
Der DEFA-Film Das Fahrrad von Evelyn Schmidt wird bei der Feministischen Sommeruni morgen in Berlin gezeigt und wir sprachen über den Kontext damals und auch die Aktualität des Films heute. Vielen Dank, Frau Schmidt.
Ich danke auch.